Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Du guter Hirte, Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du dein gutes, heilsames Wort in unser Herz legst und dass dieses Wort für uns wird wie saftiges, frisches Gras für die Schafe. Komm, Heiliger Geist. Amen. Der Predigttext für den Hirtensonntag steht im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Geschwister, wer ist euer Seelsorger? Wer ist euer Seelsorger? Ihr sollt es nicht an den Pfarrer denken, den meine ich nicht. Wer sorgt sich und kümmert sich um deine Seele? Wer bewahrt deine Seele? Unser Predigttext, der spricht uns als Christen an und das sind die, die umgekehrt sind zu dem auferstandenen Christus, die sich zu ihm hingewendet haben. Und wer ist hier der auferstandene Christus? Der Hirte und Bischof eurer Seelen. Christus ist der große Seelsorger. Jetzt geht's in der Corona-Krise gerade ziemlich viel um Bewahrung der Gesundheit. Hier geht's jetzt um die Bewahrung der Seele. Ganz ohne Frage ist die körperliche Gesundheit ein großes Gut. Das wird jeder Kranke bestätigen. Aber es gibt noch ein unendlich größeres Gut, nämlich die Bewahrung der Seele, das Heil der Seele. Man könnte so sagen, die körperliche Gesundheit, die spielt sich in Anführungszeichen nur diesseits des Todes ab. Aber die Rettung deiner Seele, das spielt sich im Diesseits und im Jenseits ab. Es ist also unendlich wichtig. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? So Jesus. So, was sagt der erste Petrusbrief über die Seele? Es ist mal klar, es geht hier nicht um ein Organ wie die Lunge. Sagen wir so, die Seele, das ist das, was mich als Person einmalig macht. Also mit allem, was zu mir gehört, mein Charakter, meine Identität, meine Prägung, das ist meine Seele. Und wir erfahren im Anfang von unserem Brief, die Seele hat ein Ziel, das Heil der Seele. Und das übersetzt Luther ganz tiefsinnig mit der Seelenseligkeit. Der Seelenseligkeit, also wenn die Seele selig ist. Das heißt doch, sie hat das erreicht, was sie eigentlich erreichen soll, wofür sie geschaffen ist. Ihre Seligkeit, selige Seele. Man könnte auch sagen, dieses Heil der Seele, das ist die himmlische Herrlichkeit. Jetzt die Frage, wie erreicht meine Seele dieses Ziel? Nur einer kann unsere Seele bewahren und zum Ziel führen, und das ist Christus, der Hirte und Bischof unserer Seelen. Bei Schafen ist es so, wenn die keinen rechten Hirten haben, dann verirren die sich und kommen in Lebensgefahr. Und die Seele, die nicht den wahren, den einzig wahren Seelsorger hat, nämlich den Hirten Christus, mit der passiert dasselbe. Sie kommt in Lebensgefahr und das spätestens nach dem Tod. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir den besten, den einzig guten Seelsorger haben, Christus. Und das mit dem Hirten, das ist ja so, der Hirte, der sorgt sich um mich, der kümmert sich um mich, der beschützt mich. Der führt mich auf grüne Auen, also dort, wo es mir am allerbesten geht, nämlich beim Vater. Und das Wort Bischof bedeutet eigentlich was Ähnliches, nämlich Aufseher, also der, der auf mich sieht, der auf mich Acht gibt. Soweit zur Seele. Und jetzt führt uns unser Text aber weiter. Später schreibt Petrus über die Gemeindeleiter, das sind also die kleinen Hirten, dass sie der Herde ein Vorbild sein sollen. Und genauso redet er jetzt auch über den Hirten Jesus. Er, Jesus, hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Ich hatte es schon lange her, als ABC-Schütze so eine Blätter, und da waren dann immer die neuen Buchstaben als Vorlage drauf, und das musste man 100-mal nachschreiben. Und genau das meint das Wort Vorbild hier wörtlich, nämlich eine Vorlage zum Nachschreiben. Wir sollen mit unserem Leben, mit unserem Verhalten, unserem Hirten Christus seiner Vorlage nachschreiben, nachleben. Wir sind berufen, in seinen Fußstapfen zu gehen. Und damit sind wir an einem ganz spannenden und auch spannungsreichen Punkt, wie christliches Leben geht. Und ich will das jetzt mal veranschaulichen. Das ist ein gestrickter Pullover. Ich habe den nicht selber gestrickt, sonst würde der anders aussehen. Und der hat hier ein Strickmuster. Ich habe mir sagen lassen, dass man das glatt rechts nennt. Wie sind wir gestrickt? Wie sind wir gestrickt? Das hat ziemliche Auswirkungen auf unsere Art und wie wir uns verhalten. Das hier ist eine Strickanleitung. Ich habe davon keine Ahnung, aber egal. Eine Strickanleitung. Wir sollen der Art Jesu, seinem Vorbild, nachleben. Das heißt, wir sollen uns von seinem Strickmuster anleiten lassen. Wir sollen uns von seinem Strickmuster anleiten lassen. Das ist ein extremer Eingriff, weil da bei uns, weil da bei jedem ziemlich viel umgestrickt werden muss. Unser Kapitel geht so los, da heißt es, legt ab alle Bosheit. Und das steht im griechischen Wort, das kennt ihr alle, kakia. Ich brauche das jetzt nicht weiter zu vertiefen. Das sollt ihr ablegen. Und mit dem Wort ist eigentlich gemeint eine schlechte Beschaffenheit, eine Fehlerhaftigkeit. Also so, wie wenn mein Pullover voller Laufmaschen wäre. Schlechte Beschaffenheit, das sollen wir ablegen. Und jetzt die Frage, wie zeigt uns Petrus das Strickmuster von Jesus, dem wir nachleben sollen? Wie sieht dieses Vorbild aus? Dazu muss ich erst noch was sagen. Der erste Petrusbrief, das ist ein funkelnder Diamant in der Perlenkette der Heiligen Schrift. Und er ist sehr anspruchsvoll. Da gibt's Aussagen, bei denen hält man die Luft an. Die ersten Leser, das waren stark verfolgte Christen. Und ich glaube, dass in diesem Brief Inhalte drin sind, die in ihrer ganzen Tiefe vor allem verstanden werden von Christen, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens an Jesus. Was ist also jetzt nach dem ersten Petrusbrief bei Jesus vorbildhaft? Petrus zeigt auf den leidenden Christus. Wir gehen also nochmal zurück zum Karfreitag und da sagt er, Jesus, der als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte. Der als er litt, nicht drohte. Als er geschmäht wurde, hat er die Schmähung nicht erwidert. Das ist absolut krass. Und wir bekommen jetzt im Brief gleich ein Beispiel, wie dieses Strickmuster von Jesus, diese Jesusart, für Christen zu einer Vorlage wird. Petrus nennt vor unserer Stelle, und dieser Zusammenhang ist ganz wichtig, ein Fall von Geschwistern, und die hatten in der damaligen Gesellschaft die härteste Stellung überhaupt, nämlich Sklaven waren die. Und dann auch noch Christen, ganz schwierig. Und jetzt heißt da, es sei nicht ruhmvoll, wenn diese Sklaven von ihren Herren geschlagen werden, wenn sie Mist bauen. Klar. Aber jetzt kommt der Satz, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, dann ist das Gnade bei Gott. Wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, dann ist das Gnade bei Gott. Sehen wir zuerst nochmal auf Jesus. Was heißt es denn, dass er, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwidert hat? Was soll das heißen? Jesus durchbricht auf eine ganz irritierende Weise das Strickmuster dieser Welt. Jesus durchbricht das Strickmuster dieser Welt. In unserer Welt geht es so zu, wer beschimpft wird, der schimpft zurück, der gibt es zurück. Jesus wird beschimpft und zwar aufs Übelste, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Schlägen. Und was tut er? Er segnet die ihn verfluchen. Schluckt er das einfach runter, was ihm Böses passiert? Nein. Hier heißt es, er übergibt es dem, der gerecht richtet, seinem Vater im Himmel. Der ist der Richter und dem entgeht nichts. Und wenn wir jetzt dem Strickmuster Jesu folgen, dann heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Haben wir das begriffen, was es heißt? Bin ich so weit, dass ich weiß, ich muss meine Verletzungen nicht heimzahlen? Das ist Sache des Richters. Da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person ein jeden richtet nach seinem Werk. Wieder Petrusbrief. Man muss es so sagen, wir haben alle einen Eingriff in unser Strickmuster nötig. Das heißt, ich muss mich fragen, wo fehlt mir die Jesusart? Wo bin ich einfach gestrickt, einfach so, wie eben die Welt gestrickt ist. Wo mache ich so, wie es eben alle machen? obwohl ich doch als Christ eigentlich eine ganz andere Vorlage hätte. Seid heilig, denn er ist heilig. Das ist das ganz große Thema der Heiligung des eigenen Lebens. Das Ziel ist, dass ich bei allem, was ich denke und bei dem, was ich tue, vor allem, wenn es ums Heimzahlen geht, als erstes vor Augen habe, wie sieht das jetzt vor Gott aus? Wie sieht das vor Gott aus? Das ist ein ganz tiefreichender Blickwechsel. Wie sieht das vor Gott aus? Aber im Fall der Sklaven, da kommt bei diesem Blickwechsel was ganz Heilvolles in den Blick. Die haben also unter Umständen schlechte Herren, unter denen sie leiden und erdulden, weil sie trotzdem, obwohl die schlecht zu ihnen sind, das Gute tun und nicht das Böse. Die halten sich an Gottes Willen. Die Welt würde jetzt einfach sagen, die sind elend dran. Aber hier steht, das sei Gnade. Gnade vor Gott. Da ist es also umgesetzt in dem Satz, entscheidend ist es, wie es vor Gott aussieht. Aber wieso Gnade vor Gott? Die Welt hat nur das, was sie hier an Gutem findet. Aber als Christen stehen wir auf einer ganz, ganz anderen Voraussetzung. Vor unseren Augen ist das Ziel der Seelenseligkeit. Und offenbar hat es eine ganz gewaltige Kraft für verfolgte Christen in allen Zeiten, wie Petrus seinen Brief anfängt. Er sagt, ihr seid traurig. Ihr habt starke Anfechtungen wegen den Verfolgungen und dann, ihr werdet euch aber freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und dann kommt der Satz, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. So sieht die Sache bei Gott aus und das entscheidet über uns. Dieses Ziel des Glaubens, der Seelenseligkeit oder die himmlische Herrlichkeit, die nennt Petrus auch ein Erbe, das bereit ist für uns und das uns keiner nehmen kann. Jetzt mache ich nochmal ein eher schlicht gestricktes Beispiel mit dem Erbe. Wenn mir jemand 500 Euro wegnimmt, dann ist das schlimm. Und das ist vor allem schlimm, wenn ich nur 500 Euro habe. Wenn ich aber ein Millionenerbe bin, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und als Christen sind wir Millionenerbe, man müsste eigentlich sagen, wir sind Milliardenerben. Wir sollen ein himmlisches Vermögen bekommen. Sehen wir nochmal auf den Hirten der Seele. Dieser Hirte, der hat einen besonderen Hirtenstab, mit dem er führt. Ihr kennt diesen Hirtenstab zum Beispiel von der Figur des Friedefürsten in der Rundkirche. Dieser Hirtenstab hat oben eine Fahne dran, und zwar eine Siegesfahne. Das heißt, unser Seelenhirte führt uns seine Schafe zum Sieg. Aber das eigentlich Merkwürdige ist, dass auf dieser Siegesfahne ein Kreuz abgebildet ist. Und das ist völlig widersinnig, weil das Kreuz ein Zeichen der Niederlage ist. Aber mit der Auferstehung Jesu wird die Niederlage zum Sieg. Und genau das sollen die Sklaven und mit ihnen auch wir im Blick haben, bei diesem Hirten. wird das, was sie ertragen müssen für ihren Herrn, was sich wie eine Niederlage darstellt, das wird ihnen am Ende zum Sieg, weil es darum geht, wie es vor Gott aussieht. Jetzt bleibt bei dem Ganzen ein Problem zurück. Mit dem Vorbild, mit diesem Strickmuster von Jesus, dem wir nachleben sollen. Weil das mit den Vorbildern ja immer so eine Sache ist. Für mich, das habe ich schon öfter mal erzählt, war als Kind das Vorbild Old Shatterhand und da haben wir gleich das ganze Problem voll. Wenn ich als Kind auf meine kleine Faust sah und dachte, die Faust, die den stärksten Feind zu Boden schmettert. Das heißt, das Vorbild war unerreichbar, also eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Nachahmen. Und wie ist das erst bei Jesus? Oh je, da soll ich mir ja Gott zum Vorbild nehmen. Das kann ja nur schief gehen. Er ist ja der, der keine Sünde getan hat. Wie soll ich so einem Vorbild gerecht werden? Und dann diese Muster, mit denen wir gestrickt sind, das umzustricken, das ist ja eine gewaltige Aufgabe. Allerdings würde das alles nicht funktionieren, wenn unser Text einfach ein Appell wäre zu einer moralischen Selbstverbesserung. Es würde nicht funktionieren. Es ist richtig, Heiligung. Heiligung bedeutet, dass wir an uns arbeiten. Aber das ist es nicht allein. Jesus wird nämlich in unserem Text nicht nur als Vorbild dargestellt, es wird auch etwas Einzigartiges von ihm gesagt, das nur er tut, sonst keiner. Er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das heißt, er hat uns von dem befreit, was unsere Seele auf Dauer zerfrisst, nämlich die Sünde. Also, dass mein ganzes Strickwerk, mein Pullover nicht völlig durch Laufmaschen kaputt geht, mein Leben, das ist sein Werk. Er hat uns befreit und damit erst fähig gemacht zu einem Leben, das nach seiner Art läuft. Ich habe am Karfreitag euch das hier gezeigt. Da ging es darum, das sind wir, schwarz durch die Sünde, Jesus gelb, er stirbt für uns. Das heißt, er nimmt das ganze Schwarze in sich auf. Und dadurch werden wir, wenn wir in ihm sind, gelb. In ihm sind wir gelb durch sein Heilswerk. Und es geht jetzt darum, wenn wir gelb sind, dass wir nicht immer wieder ins Schwarze zurückgreifen, sondern bei seiner gelben Art bleiben, also bei seinem Strickmuster, dass wir uns von seiner gelben Art anstecken lassen. Und man muss sagen, meine Art wird schon dadurch verändert, dass ich in ihm bin und er in mir wirkt. Und ganz wichtig ist, beim Umstricken bin ich nicht allein, weil er meine Hand führt und er, der gute Hirte, wird uns zum Ziel führen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Hirten. Amen.